Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Remdesivir, Beta-Interferon oder Plasmatherapie. Was hilft gegen das neue Coronavirus? In den vergangenen Tagen und Wochen gab es mehrere Zwischenberichte zu einzelnen Wirkstoffen. Wir fassen den aktuellen Stand gleich zusammen. Außerdem wird es um die Frage gehen, wie Gesichtserkennungssysteme lernen, mit Masken umzugehen. Und wir berichten über Eigenschaften von Exoplaneten, die das NASA-Teleskop TESS ans Licht gebracht hat. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Tausende Patientinnen und Patienten in knapp 40 Ländern. Das sind die Eckdaten der sogenannten Solidarity-Studie der WHO. Sie soll zeigen, ob bereits vorhandene Mittel den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung lindern können. 4 vielversprechende Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen hatte die WHO ausgewählt, um sie in mehreren Ländern zu testen. Mit dabei das Malariamittel Hydroxychloroquin, der HIV-Wirkstoff Ritonavir-Lopinavir, das gegen Ebola entwickelte Remdesivir und Beta-Interferon, ein Botenstoff des Immunsystems. Welche davon noch im Rennen sind und welche nicht, darüber habe ich vor der Sendung mit Tobias Welte gesprochen, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und einer der Koordinatoren der Solidarity-Studie in Deutschland. Und das war meine erste Frage. Das bekannteste Medikament, das auch in der Solidarity-Studie getestet wird, dürfte Remdesivir sein. Der Wirkstoff ist seit Anfang Juli in bestimmten Fällen auch in Europa zur Behandlung von Covid-19-Erkrankten zugelassen. Gestern wurde bekannt gegeben, dass die EU-Kommission Remdesivir für 63 Millionen Euro eingekauft hat. Wie viel versprechen Sie sich aus klinischer Perspektive von diesem Wirkstoff?
Remdesivir verkürzt die Krankheitsdauer. Es hat in den bisher publizierten Studien einen gewissen, aber eher geringen Effekt auf die Sterblichkeit gehabt. Remdesivir wirkt eher, wenn man das früh im Erkrankungsverlauf gibt. In den späteren Fällen zeigt sich kaum noch eine Wirksamkeit. Es ist besser, Remdesivir zu haben als überhaupt nichts, aber insgesamt ist es nicht der Durchbruch in der Covid-19-Therapie. Und wir warten auf effektivere Substanzen.
Laufen die Untersuchungen zu Remdesivir denn trotzdem noch weiter, auch bei Solidarity?
Ja, sie laufen weiter, weil die Datenlage unvollständig ist und weil wir noch nicht ausreichend herausgearbeitet haben, welche Patienten den besten Benefit haben. Deshalb brauchen wir noch zusätzliche Daten.
Die britische Biotech-Firma Synergen hat vor einigen Tagen von vielversprechenden Erfolgen bei der Behandlung von Corona-Patienten mit dem Medikament Beta-Interferon zum Inhalieren berichtet. Weisen die Ergebnisse der Solidarity-Studie in eine ähnliche Richtung?
Das Problem in Solidarity, der großen WHO-Studie, ist, dass Beta-Interferon dort nie als Einzeltherapie gegeben worden ist, sondern immer in Kombination mit anderen Medikamenten. Und damit kann man nur sehr schwer etwas über die Wirksamkeit der Monosubstanz sagen. Auch die von der Firma im Internet publizierten Daten sind sehr kursorisch. Da müsste man sehr viel mehr in die Tiefe hineinsehen, vor allem in die Frage, waren die Patientengruppen vergleichbar und wie viel Begleitmedikation haben die Patienten gehabt. Aber immerhin, es ist ein Ansatz, der zumindest vorläufig erfolgsversprechend erscheint.
Ein ziemliches Hin und Her gab es um das Malariamittel Hydroxychloroquin. Donald Trump bewirbt es in diesen Tagen wieder offensiv. Die WHO hat die Tests dazu dagegen vor einigen Wochen eingestellt. Stationäre Patientinnen und Patienten werden in der Solidarity-Studie auch nicht mehr mit dem HIV-Mittel Lopinavir-Ritonavir behandelt. Sind diese beiden Wirkstoffe damit ganz aus dem Rennen, was Corona angeht?
Ich wäre für beide Wirkstoffe sehr, sehr skeptisch. Alle Daten, die wir bisher vorliegen haben, auch die aus dem Solidarity-Trial, zeigen, dass die Nebenwirkungsrate höher ist als die Erfolgsrate und somit ein eher negativer als positiver Einfluss von Hydroxychloroquin oder HIV-Medikamenten zu betrachten ist. Beim Hydroxychloroquin sind das vor allen Dingen die Nebenwirkungen am Herz. bei den HIV-Medikamenten die Nebenwirkungen an der Leber.
Wenn wir jetzt auf Wirkstoffe schauen, die nicht Teil der Solidarity-Studie sind, es gibt eine andere große Studie unter der Leitung der Universität Oxford, die heißt Recovery. Da hat das untersuchte Medikament Dexamethason, das ist ein bekannter Entzündungshemmer, für Aufsehen gesorgt, weil es die Sterblichkeit bei Covid-19 offenbar deutlich verringert. Wird das inzwischen in größerem Maßstab eingesetzt?
Tatsächlich ist das so, dass alle großen Covid-Zentren Dexamethason einsetzen, aus einer Reihe von Gründen. Es hat in dieser Studie, auch wenn die Ergebnisse präliminär sind, einen Effekt gezeigt. Auf der anderen Seite ist das Nebenwirkungsspektrum überschaubar, sodass das heute der Standard in der Therapie ist. Allerdings sind die publizierten Ergebnisse nicht so überzeugend, als dass hier nicht noch weitere Studien notwendig wären. Beim Dexamethason muss man aber betonen, es hat nur eine Wirksamkeit bei den Schwerkranken gezeigt. In der Gruppe der nicht von Sauerstoffmangel Beeinträchtigten hat es eher negative als positive Effekte gegeben.
Als Hoffnungsträger, der auch bei Recovery untersucht wird, ist das Rheumamedikament Tocilizumab genannt worden. Da gab es jetzt allerdings gerade eher entmutigende Ergebnisse vom Schweizer Pharmakonzern Roche. Sehen Sie da trotzdem noch Potenzial?
Gestern sind die Daten der ersten großen randomisiert kontrollierten Studie, COVACTA ist der Kurzname, in der Presse publiziert worden. Die zeigen keinerlei Effektivität für keinen der gewählten Outcome-Parameter, sodass ich im Moment nicht glaube, dass dieses Medikament in die Therapie eingefügt werden wird. Vielleicht wird es Subgruppen geben. Dazu braucht man eine viel detailliertere Auswertung der Daten, die profitieren können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die Ergebnisse eher ernüchternd.
Jetzt haben wir über einzelne Wirkstoffe gesprochen. Schauen wir nochmal zum Schluss auf einen anderen Ansatz. Es wird ja auch versucht, mit antikörperreichem Blutplasma von Covid-19-Erkrankten, die Krankheit überstanden haben, also von genesenen Erkrankte, zu therapieren. Da gab es eine chinesische Studie, die da auch eher negative Ergebnisse berichtet hat. Wie ist da der Studienstand Ihrer Einschätzung nach?
Das gab es schon seit allen Zeiten von Pandemien. Schon bei der spanischen Grippe hat man versucht, Rekonvaleszentenplasma einzusetzen, bei anderen Ereignissen auch, ohne dass es da je gute Ergebnisse gegeben hat. Es gibt jetzt eine Reihe von gut geplanten Studien mit zwei verschiedenen Ansätzen. Ansatz 1 bei den Patienten, die schwer krank sind und die sich nicht von selbst erholen. Hier sehe ich persönlich die Wirksamkeit als sehr skeptisch an, weil in der späten Phase der Erkrankung das Virus selber nicht mehr die wesentliche Rolle spielt, sondern eher die Antwort des Patienten auf den Virus. Und dann, diese Studien sind noch gar nicht gestartet, Studien bei eher leicht Kranken, wo man den Fortschritt der Erkrankung verhindern will, das könnte tatsächlich ein Ansatz sein, aber hierzu fehlen momentan alle Daten.
Gibt es noch andere Therapieformen oder Wirkstoffe, die untersucht werden oder untersucht werden sollten, unabhängig von denen, über die wir jetzt gesprochen haben und die auch hauptsächlich in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, die eventuell noch wirken könnten gegen Covid-19?
Momentan sind etwa 100 verschiedene Substanzen in frühen Studien oder kurz vor dem Start von frühen Studien. Und der wesentliche Unterschied zur Anfangsphase von Covid-19 ist, dass in der Anfangsphase bereits bekannte für andere Indikationen entwickelte Substanzen ausprobiert wurden, während ein Großteil der jetzt neu studierten Substanzen spezifisch gegen das Corona-SARS-2-Virus gerichtet ist. Insgesamt eigentlich ein deutlich vernünftigerer Ansatz, aber da sind wir noch früh in der Entwicklung und da kann man nur spekulieren, was helfen wird. Trotz allem, ich persönlich glaube, dass wir eher wirksame Medikamente haben, als dass wir einen Impfstoff haben werden. Und insofern sind diese Medikamentenprüfungen ausgesprochen wichtig.
Der Mediziner Tobias Welte, einer der Koordinatoren der Solidarity-Studie der WHO in Deutschland, über den Forschungsstand bei Wirkstoffen gegen das neue Coronavirus. Und wir bleiben beim Thema Corona-Krise, allerdings aus technischem Blickwinkel. Entwicklungsteams von Gesichtserkennungstechnik konnten stolz sein. Ihre Algorithmen hatten eine so hohe Zuverlässigkeit erreicht, dass sie in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt wurden. Bei Grenzkontrollen an Flughäfen zum Beispiel oder zum Schutz persönlicher Daten auf Smartphones. Aber auch diese Systeme waren schlecht auf eine Pandemie vorbereitet. Sie scheitern an Gesichtsmasken, die mit der Corona-Krise zum Alltagsgegenstand geworden sind. Thomas Reintjes über Gesichtserkennungstechnik in der Krise und wie sie doch noch mit Masken zurechtkommen könnte.
Apple hat anscheinend aufgegeben. Mitte Mai veröffentlichte das Unternehmen ein Update für die Gesichtserkennung seiner Smartphones. Aber statt Gesichter mit Maske besser zu erkennen, fordern die Geräte nun bei durch Masken verdeckten Gesichtern lediglich schneller zur Eingabe des Passcodes auf. Also entweder Maske runter oder Handy manuell entsperren. In ähnlicher Weise trifft dieses Problem alle Gesichtserkennungssysteme. Besonders schwierig wird es, wenn die Qualität ohnehin schon nicht optimal ist, weil Gesichter etwa von der Seite erkannt werden sollen.
Wenn man Teilgesichter hat, liegt die Erkennungsrate bei 70-80%. Wenn da jetzt noch eine Maske hinzukommt, werden daraus 50-60%. Manche Gesichtserkennungssysteme werden dadurch nutzlos. Das ist ein Problem, das wir uns angucken müssen.
Hassan Yugail von der britischen Universität Bradford beschäftigt sich mit diesem Problem schon seit Jahren. Wie können Gesichtserkennungssysteme besser damit zurechtkommen, wenn Teile des Gesichts verdeckt sind? Im vergangenen Jahr hat er mit einem Kollegen Experimente durchgeführt und Algorithmen Gesichter gezeigt, die nur teilweise zu sehen waren. Sie waren allerdings nicht mit einer Maske verdeckt, sondern einfach geschwärzt. Die Forscher haben so getestet, wie zuverlässig verschiedene Algorithmen Menschen an Teilen des Gesichts erkennen können.
Wir haben uns zum Beispiel rechte Wange, Mund, Stirn angesehen. Das funktioniert ziemlich schlecht. 10-20% Erkennungsrate. Aber wenn wir uns die Augen ansehen, nur die Augen, dann sind es 65-70%. Das ist ziemlich gut. Mit der oberen Gesichtshälfte, also inklusive der Stirn, bekommen wir 95-99%, also fast 100%.
Also sind Masken kein Problem? Hassan Yugail und Ali El-Mahmoudi haben die hohen Werte mit Testfotos in guter Qualität erreicht. Keine störenden Gegenstände im Bild, die den Algorithmus verwirren könnten. Menschen, die direkt in die Kamera schauen. In einem zweiten Experiment mit Bildern aus realen Situationen lag die Erkennungsrate bei der oberen Gesichtshälfte nur noch bei rund 80%. Waren nur die Augen zu sehen, waren es unter 40%. Doch die Forscher konnten diese Rate mit einem naheliegenden Trick verbessern. Sie trainierten die Algorithmen mit Gesichtsteilen.
Wir haben den Erkennungsalgorithmus einzeln mit den Teilen gefüttert und gesagt, guck mal, das sind die Augen, das ist die Nase dieses Menschen, das ist der Mund. Und dadurch wurde er intelligenter und versteht jetzt, was die Teile eines Gesichts sind.
Zumindest einer der beiden Algorithmen, die die Forscher untersucht haben, wurde dadurch deutlich besser. Sieht er nur die obere Gesichtshälfte, gelingt die Erkennung immerhin zu 90%. Für viele Anwendungen ist das allerdings nicht ausreichend. Forschende und Entwicklungsteams in der Industrie versuchen nun, die Erkennungsraten für maskierte Gesichter weiter nach oben zu schrauben. Eine Möglichkeit, wenn ein neues Gesicht in ein System eingepflegt wird, etwa das einer neuen Mitarbeiterin in einem Unternehmen mit biometrischer Zugangskontrolle, dann könnte das Gesicht mit und ohne Maske in die Datenbank aufgenommen werden. Prinzipiell sind bessere Erkennungsmodelle erforderlich. Zurzeit entstehen Fotodatenbanken von Gesichtern mit Maske, die helfen sollen, die Algorithmen auf die neue Realität vorzubereiten. Die amerikanische Standardisierungsbehörde NIST testet die Qualität kommerzieller Gesichtserkennungssysteme. Sie hat angekündigt, künftig auch die Erkennung mit Maske zu überprüfen.
Ein Beitrag von Thomas Reintjes. Lange kannten wir nur Merkur, Venus, Erde, Mars und die gewaltigen Gasriesen wie Jupiter und Saturn. In den letzten 25 Jahren haben Forschende aber beinahe 4200 weitere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufgespürt, sogenannte Exoplaneten, die um weit entfernte Sterne kreisen. Und die unterscheiden sich oft grundlegend von unseren altbekannten Himmelskörpern. Über die Eigenheiten und Geheimnisse der Exoplaneten diskutieren Forscherinnen und Forscher derzeit auf einer Online-Tagung, die noch bis morgen stattfindet. Karl Urban hat die Konferenz für uns verfolgt und mit zwei der Teilnehmenden gesprochen.
1995 entdeckten Michel Mayor und Didier Queloz den ersten Planeten, der um einen Stern fernab der Sonne kreist. Seither haben Astronomen ihre Methoden immer weiter verfeinert und sind immer mehr Exoplaneten auf die Schliche gekommen. Spitzenreiter ist bis heute das Weltraumteleskop Kepler der NASA, das mehr als 2300 Exoplaneten entdeckte. Die Ergebnisse von Kepler brachten dabei auch eine merkwürdige Erkenntnis zutage. Der häufigste Planetentyp der Milchstraße ist anders als alles, was wir kennen. Es sind große Planeten, mindestens 1,5-mal so schwer wie die Erde, sogenannte Supererden, aber doch kleiner als Neptun. Häufig sind diese Planeten von einer dichten Atmosphäre umgeben und doch besitzen sie eine feste Oberfläche.
Ähnelt die Zusammensetzung jetzt der Erde oder dem Neptun oder ist sie völlig unterschiedlich? Die Größen der Supererden scheinen irgendwo in der Mitte zu liegen. Aber bedeutet das auch, dass ihre Zusammensetzung irgendwo in der Mitte liegt?
Johanna Teske von der Carnegie Institution for Science in Washington D.C. kennt die Antworten auf diese Fragen auch nicht genau, obwohl sie sich seit mehreren Jahren mit dieser Planetenklasse beschäftigt. Für manche Forscher heißen sie Supererden, andere nennen sie Mini-Neptune. Das Kepler-Teleskop hatte an gelben und relativ großen Sternen nach Planeten gesucht, an denen diese kurzzeitig die Sonnenscheibe verdunkelten. Dieser relativ große Sternentyp machte es den Astronomen allerdings schwer, mehr über die Planeten herauszufinden. Der Transiting Exoplanet Survey Satellite, kurz TESS, ist Keplers Nachfolger, der nun seit 2 Jahren im All ist. Bei ihm änderten die Forscher ihre Strategie.
TESS ist gut darin, kleinere, rötere und kühlere Sterne zu beobachten. Diese Sterne nennen wir M-Typ-Zwerge. Vor einem größeren Stern würde ein Planet nur eine kleine Verdunkelung bewirken, während er einen solchen M-Typ-Zwerg viel stärker verdunkelt.
Und mehr Verdunkelung bedeutet auch, dass sich Größe und Dichte der untersuchten Planeten viel genauer bestimmen lassen. Natalia Guerrero vom Massachusetts Institute of Technology ist dafür verantwortlich, die Daten von TESS an Astronomen in aller Welt zu verteilen, die die Planeten mit ihren Teleskopen dann näher untersuchen. TESS hat inzwischen weite Teile des Himmels nach roten Zwergsternen mit Planeten abgesucht. Schon jetzt ist klar, kleine Gesteinsplaneten wie die Erde machen kaum 3% des Katalogs aus und die Supererden fallen erneut besonders auf.
Ungefähr 600 unserer Planetenkandidaten, das ist ungefähr die Hälfte, sind kleiner als Neptun.
Die Planetengruppe der Supererden bildet also wieder den größten Teil. Die TESS-Ergebnisse zeigen nun aber, dass sie sich in zwei Gruppen aufteilen: in die kleineren Supererden und die etwas größeren Mini-Neptune. Modellrechnungen deuten aber darauf hin, dass beide miteinander verwandt sind bzw. auseinander hervorgehen, sagt Johanna Teske.
Wenn eine Supererde jünger ist, besitzt sie noch eine dicke Hülle aus Gas. Ein junger Stern wiederum besitzt eine hohe Strahlungsenergie. Diese Strahlung kann die Atmosphäre nach und nach zerstören. Wären wir in der Lage, von diesem Planeten ein Babyfoto zu machen, hätte er am Anfang einen großen Durchmesser mit einer dicken Hülle. Aber würden wir ihn im Teenageralter oder als Erwachsenen fotografieren, wäre er viel kleiner. Es ist also genau umgekehrt als bei uns Menschen.
Ein Beitrag von Karl Urban. Und mit dem gleich startenden Countdown beginnen wir die Wissenschaftsmeldung des Tages. Heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
8, 7, 6, 5, 4. Engine ignition, 2, 1, 0. Release and lift off.
Perseverance ist auf dem Weg zum Mars. An Bord einer Atlas V-Rakete hob der Rover heute Nachmittag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Das Untersuchungsfahrzeug der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA soll im Februar des kommenden Jahres in einem ausgetrockneten See auf dem Mars landen. Der Rover ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und gut 1000 Kilogramm schwer. Er ist mit verschiedenen wissenschaftlichen Messinstrumenten sowie einem kleinen Helikopter ausgestattet. Er soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und Klima und Geologie des Planeten erforschen. Die gigantischen Felsbrocken von Stonehenge stammen aus der näheren Umgebung. Vermutlich wurden sie aus einem Wald namens Westwoods in etwa 25 Kilometern Entfernung zu der prähistorischen Stätte transportiert. Zu diesem Schluss kommen britische Archäologinnen im Fachmagazin Science Advances. Die Forschenden hatten die Zusammensetzung der 52 großen Steine, der sogenannten Sarsen, mithilfe eines Röntgenspektrometers untersucht. Außerdem analysierten sie das Gestein des sogenannten Phillips-Cores, einem Stab aus dem Inneren eines der Sarsen, der bei Restaurierungsarbeiten im Jahr 1958 entnommen worden war. Vergleiche mit den Profilen des Gesteins von 20 Findlingsfeldern im Süden und Osten Englands ergaben dann eine deutliche Übereinstimmung mit den Steinen aus Westwoods. Die Übersterblichkeit durch das SARS-Coronavirus 2 lag in Europa zeitweise bei bis zu 50%. Das geht aus Daten des französischen Statistikamtes INSEE hervor. Demnach starben in der Woche vom 30. März bis 6. April anderthalbmal so viele Menschen wie im selben Zeitraum der Vorjahre. Diese sogenannte Übersterblichkeit ermöglicht es, abzuschätzen, wie viele Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Mit 155% wies in der untersuchten Woche Spanien die höchste Übersterblichkeit auf, gefolgt von 91% in Belgien, 67% in Italien und 60% in Frankreich. Für Deutschland lag der Wert laut INSEE bei 4%. Wer Sterne beobachten will, sollte in die Antarktis fahren. Denn der Eisdom Argus oder Eisdom A, der nahe dem Zentrum der Ostantarktis in 1200 Kilometern Entfernung zum Meer liegt, bietet laut der Studie eines internationalen Forschungsteams die weltweit besten Bedingungen, um astronomische Beobachtungen durchzuführen. Das schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature. Bisher stehen die leistungsstärksten Teleskope auf Bergen in Chile und auf Hawaii und damit nahe dem Äquator. Dort gibt es laut der Studie aber mehr Turbulenzen in der Atmosphäre, die die Qualität der Aufnahmen beeinträchtigen. In Russland soll Anfang August ein Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus 2 zugelassen werden. Das hat der russische Gesundheitsminister der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax mitgeteilt. Mit dem Vakzin, das auf einem Impfstoff gegen Adenoviren basiert, soll zunächst Personal aus dem medizinischen Bereich geimpft werden. Gleichzeitig soll eine Phase-3-Studie mit etwa 800 Probanden stattfinden. Eine Phase-2-Studie, bei der die Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung der Behandlung an einer kleinen Gruppe von Freiwilligen getestet wird, läuft laut Angaben von Interfax aktuell noch.
Sternzeit, 30. Juli. Und ewig grüßt Komet Encke. Im Sternbild Becher erreicht heute ein himmlischer Dauerbrenner seinen geringsten Abstand zur Erde. Der Komet Encke bleibt dieses Mal allerdings gut 90 Millionen Kilometer entfernt. Für unsere Breiten ist er bereits in der Abenddämmerung verschwunden. Aber von der Südhalbkugel aus ist er in einem Fernglas zu erspähen. Vor einem Monat ist der Komet durch den sonnennächsten Punkt seiner Bahn gezogen und kam dabei der Sonne etwas näher als der innerste Planet Merkur. Komet Encke braucht nur rund 3 Jahre und 3 Monate, um einmal um die Sonne zu ziehen. Leider kommt er dabei nur alle paar Jahrzehnte der Erde so nah, dass er leicht zu beobachten ist. Das nächste Mal in 16 Jahren. Der Komet wurde zwischen 1786 und 1818 viermal beobachtet. Erst dann erkannte der aus Hamburg stammende Johann Franz Encke, dass die 4 Kometenerscheinungen auf dasselbe Objekt zurückgehen. Der Göttinger Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauss veröffentlichte die Berechnung seines Schülers und machte Encke so zum berühmten Mann. Dieses Objekt war nach Halley erst der 2. Komet, der regelmäßig am Himmel auftaucht. Der etwa 5 Kilometer große Brocken wurde nach seinem Berechner benannt. Inzwischen ist er mehr als 60 Mal wiedergekehrt. Zwar entgeht uns der Komet dieses Mal, aber im November grüßt er noch einmal am Himmel. Denn dann zeigen sich die Tauriden, einige Brocken, die Encke auf seiner Bahn hinterlassen hat, Sie flammen als Sternschnuppen auf.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die deutsche Wirtschaftsleistung bricht um mehr als 10% ein. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.